herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Wir haben Donnerstag, den 21. Mai, Tag der Entscheidung. Ich kann euch sagen, ich habe 62 Telefonate geführt, mit jedem gesprochen. Und es waren keine einfachen Gespräche, denn letztendlich kann ich nur zwei mitnehmen zur großen Grand Slam-Vorschau. Und hier sind sie. Hallo Henrike.
Hallo Tobi.
Und von den Sandplatzgöttern, hallo Schwelli.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich dabei sein darf.
Ihr kommt mit, kein Neuer, kein Baumann, ihr seid es, die mit mir das wichtigste Turnier des Jahres besprechen.
Ach, jetzt habe ich die Anspielung erst verstanden.
Ich habe genauso da gesessen und gedacht,
also,
ach, das
liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr seid irgendwie im Hirn etwas agiler als meine beiden Co-Hosts hier im Podcast. Aber also sei es drum, Korn Neuer und auch kein Baumann und auch keiner vom FC Köln mit dabei. Obgleich, naja, Henrike, ja, trägt den FC im Herzen, ne?
Dafür ist er bei den French Open quasi jetzt dabei.
Siehste. Und das Gute ist, wir sprechen über die French Open und da darf jeder spielen, zumindest jeder von den jeweils 128, die sich pro Feld qualifiziert haben. 128 bei den Damen, 128 bei den Herren. Wir nehmen auf, wie gesagt, am Donnerstagabend, das heißt die Quali ist noch nicht ganz fertig. Insofern, wenn wir durch den Draw gehen und es ist mal hier und dort ein Qualifikant vorgesehen in einem Match, dann wird sich das erst morgen lösen und klären, wer dabei ist. Aber das, was uns ja hier immer am meisten interessiert ist, wenn wir durch die beiden Auslosungen gehen bei den Damen und bei den Herren, ist, wie seht ihr beiden, wie sehe ich, wie sehen wir das Favoritenfeld? Wer glauben wir, ist hier im engeren Kreis zu sehen? Wer gehört zu den sogenannten Dark Horses. Gibt es sowas überhaupt noch? Wäre auch da heute meine Frage. So ein Überraschungsrun, sehen wir den im Moment? Obwohl, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Dann natürlich die Frage, was machen die Deutschen? Wo sehen wir da die Chancen? Große Frage. Mit ein bisschen Fortune kann vielleicht Alexander Zverev doch in Richtung erster Grand Slam-Titel greifen. Und. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit der Auslosung der Damen, Ladies First. Und aufgrund unserer Konversationen in den letzten Wochen hätten wir fast schon sagen müssen, naja, über die Männer braucht man nicht sprechen, weil ist ja eh klar, dass der eine das gewinnt. Aber da warten wir mal ab. Ich glaube, auch das Herren-Draw bietet genügend Ansatzpunkte, wo es zu interessanten Matches, Spannung kommen wird. Und wer weiß, ob wirklich am Ende Jannik Sinner die Trophäe hochhält. Aber lasst uns anfangen mit den Damen. Ich werfe den Ball mal rüber zu Schwelli und frage mal, Schwelli, dein erster Blick so heute, als die Auslosung rauskam, gab es einen ersten Eindruck, wo du gesagt hast, ist dir gleich aufgefallen, total ausgewogen oder schwierig oder wird dir langweilig die ersten Tage? Was sind so deine ersten Beobachtungen?
Also meine erste Beobachtung dazu ist eigentlich, dass es durch das, was bei den Turnieren vorher passiert ist und vor allen Dingen, wer da alles nicht gewonnen hat, ist für mich so das komplette Gegenteil des Herren-Draws mit dem einen Italiener, der da über allen thront ist. Denn ich weiß bei den Damen im Moment ehrlich gesagt so gar nicht so richtig, wen ich da aufs Favoritinnenschild heben soll.
Grundsätzlich nicht oder hast eine ganze Handvoll?
Nee, bei allen bin ich mir da nicht so sicher. Also Swiatek war ja über Jahre hinweg eigentlich so ein sicherer Tipp. Das hat sich in diesem Jahr dann auch so ein bisschen gewandelt, obwohl sie ja durchaus zuletzt auch wieder das eine oder andere Lebenszeichen gezeigt hat. Und bei allen anderen war ich jetzt bei den Sandturnieren auch eigentlich, also Sabalenka, Rybakina und Goff, immer wieder überrascht, dass da doch Niederlagen kamen.
Okay, aber das überrascht mich insofern, dass du sagst, du hättest jetzt nicht auf einen Schlag hier drei, vier Favoritinnen, sondern dass du was ich so raushöre, eher jeder einzelnen von diesen vier, fünf Spielerinnen eigentlich eher ein Scheitern zutraust und eben plötzlich nicht mehr zu einer Favoritin dazuzugehören.
Ja, du kannst das natürlich auch positiv umdeuten, dass auch jede davon dann wiederum in der Lage ist, das Ding vielleicht zu gewinnen.
Ja
Das
klar,
will ich
eine
denen gar
muss
nicht
es.
absprechen.
Eine muss es am Ende
Also das
gewinnen.
ist ja das Schöne beim Tennis. Ne? Aber also dieses klare Favoritending, das sehe ich da bei den Damen weniger als bei vielen Slams zuletzt, wo ich dann doch gedacht habe, ja, auf jeden Fall Sabalenka oder so. Ne? Und da bin ich mir diesmal gar nicht so sicher.
Okay, das ist spannend. Henrike, wenn ich dich da mal mit einbinden darf, siehst du es auch so? Und wenn ja, wenn du mal so einen Blick drauf wirfst auf das Draw und wir nehmen halt mal die, ja, die offensichtlich sind, also Sabalenka, Goff, mit Sicherheit Rybakina, Swiatek und eben jetzt die Rom-Siegerin Svitolina, wenn man die mal so in die Höhe wirft, siehst du für die Stolpersteine, damit das Schwelles Theorie sozusagen aufgehen könnte? Oder wie siehst du das Damen-Draw?
Naja, das Schöne ist, irgendeine wird es ja gewinnen. Ne? Also wir gehen nicht ohne Ergebnis aus der ganzen Geschichte raus. Aber ich kann Schwelli schon verstehen. Ich habe auch gedacht, als ich mir das durchgelesen habe, ach, das ist wieder so ein Retro-Draw, wie noch vor ja, einigen Jahren, ist jetzt vielleicht sogar zu lang, aber wie noch vor einiger Zeit, wo man dann bei einem Damen-Draw immer da saß und dachte, ja, 128 starten, 128 können es werden. So fühlt sich das hier durchaus auch wieder ein bisschen an. Und natürlich gibt es da Namen, die man nennen muss. Also ich glaube, dass die du aufgezählt hast, dass man eine Arina Sabalenka, eine Iga Swiatek, eine Rybakina oder auch eine Svitolina zu den Top-Favoritinnen zählen muss, glaube ich, steht außer Frage. Aber ich kann auch Schwellis Gefühl irgendwie so nachempfinden, dass man da sitzt und denkt, ach, ich pick mir jetzt eine raus und ne, denkt dann kurz drauf rum und dann auch wieder so, ach, ja, könnte auch sein, dass nicht wird. Ne? Ich glaube, ich verstehe so dieses, es ist schwer, da so richtig den Finger auf eine Person zu zeigen und zu sagen, ja, da habe ich ein richtig gutes Gefühl. Und ich finde auch, dass ich es verstehen kann, so dieses etwas Schwammige, dass man selbst bei den fünf, sechs Top-Leuten sagt, ja, aber wir haben es ja jetzt in letzter Zeit durchaus erlebt, dass die auch mal ein bisschen gestolpert sind. Weiß ich nicht. Da kann man ja eigentlich mal die Frage zurückgeben, wie siehst du das denn? Also hast du dir das Draw angeguckt und gedacht, ja, die wird's.
Spannend. Ich bin, bevor ich die Auslosung oder bevor die Auslosung rauskam, war für mich irgendwie dann doch klar, dass je nachdem, wie die Auslosung aussieht, für mich schon Iga Swiatek kurz gefolgt von der formstarken Elina Svitolina vielleicht eher die beiden Favoritinnen sind. Ja, hintendran dann Goff und dann Rybakina und Sabalenka. Aber wenn ihr euch jetzt bisher sozusagen darüber geäußert habt und ich länger drüber nachdenke, dann hat Schwellis Gedanke durchaus etwas. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir vor einem Grand Slam-Turnier stehen, was eben auf Sand gespielt wird. Warum sage ich das? Das hat natürlich schon einen signifikanten Impact auf die beiden Letztgenannten, sprich auf Arina Sabalenka und Rybakina. Wenn wir jetzt über Wimbledon sprechen würden, gleiche Form der Spielerinnen bis dato, würden wir, glaube ich, über was anderes sprechen, aber das sind schon Stolpersteine für die
Genau.
beiden. Und bei einer Elina Svitolina ist es so, ja, das ist natürlich auch eine mega Feel-Good-Story. Wir hatten hier drüber gesprochen im Podcast und jetzt hat die das Ding in Rom gewonnen und in was für einer Form. Das war schon faszinierend. Und gleichzeitig, die Historie zeigt es natürlich auch bei ihr, ist Elina Svitolina dann eben halt dann doch auch wieder bei aller guten Form auch immer mal gut, dann doch ein Drittrunden-Match oder sowas zu verlieren. Und wenn man auf den
Draw guckt. Ein Viertelfinale.
Guckt, oder ein Viertelfinale. Ja, ich komme gleich zu. Also, wenn man hier aufs Draw guckt, dann wäre das Viertelfinale gegen Iga Swiatek. Aber da ist auch vorher schon was Unangenehmes. Denn sie könnte beispielsweise in der 1, 2, 3, in der dritten Runde gegen die Chinesin Wang spielen, die ja durchaus in Paris schon mal gewonnen hat. Zwar nicht Roland Garros, aber wenn ich mich recht erinnere, war es die gleiche Anlage und die Olympischen Spiele. Ja. So, die hat jetzt ein bisschen eine Formschwäche gehabt, aber jetzt ist sie wieder da und das wäre so ein typischer Stolperstein. Will sagen, lange Rede, kurzer Sinn, Schwell, ich bin da bei dir, dass jeder Einzelne von denen und eben inklusive Iga Swiatek im Moment in einer Form ist, wo du nicht, wie vielleicht noch vor 2, 3 Jahren sagen konntest, naja gut, also wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird Swiatek das Ding ziehen. Und da,
gebe ich dir recht. Es hat halt niemand die Sandplatzsaison irgendwie dominiert bei den Damen. Vielleicht fällt mir das auch besonders auf, weil der Kontrast zum Herrenbereich eben gerade so groß ist. Wenn ich mir ansehe, gegen wen die einzelnen Spielerinnen verloren haben, denke ich da auch. Ja, die haben sich auch nicht nur untereinander wild geschlagen, diese 4 oder 5 Favoritinnen, sondern die sind eben auch immer mal wieder an anderen Hürden gescheitert. Wie gesagt, von daher fällt es mir diesmal sehr schwer, da so eine wirklich klare Favoritin auszumachen, so wie du es skizziert hast, wie es vielleicht auf Rasen oder auf Hartplatz in den letzten Jahren viel eher der Fall gewesen ist, wo man dann wirklich sich so auf 1 oder 2 kaprizieren konnten und relativ sicher war, eine von denen wird's machen. Also ich will überhaupt nicht ausschließen, dass es eine von denen machst. Ich würde sogar sagen, ja, das wird der Fall sein, aber welche jetzt davon, ich weiß es wirklich nicht. Also ich finde, die sind sehr auf einem Niveau im Moment.
Eröffnet das die Chance, dass, wir haben jetzt beispielsweise auch noch gar nicht über Coco Gauff gesprochen, die auch immer in Paris, denke ich, mit dazu zu zählen ist, aber eröffnet das die Chance, dass vielleicht, Gott, wenn ich jetzt sag, aus der zweiten Reihe, ja, wenn wir über eine Mira Andreeva reden.
Titelverteidigerin, ne?
deswegen sagen wir mal, aus der in Anführungsstrichen zweiten Reihe reden wir mal hier an die über die an 8 gesetzte Mira Andreeva. Sowas könnte natürlich auch passieren. Ja, dass aufgrund der, ich will gar nicht sagen Formschwankungen, sondern eher vielleicht aufgrund der Ausgeglichenheit, die wir im Moment im Damenfeld sehen, es auch sein könnte, dass es eine Nummer 7 oder 8 oder 11 oder wie auch immer plötzlich dann wird, die man jetzt nicht zuerst auf dem Zettel hat. Oder haltet ihr das wiederum für ausgeschlossen, Henrike? So ein Dark Horse.
Boah, nix ist unmöglich. Ich sag jetzt die Automarke, die dazu gehört, nicht. Boah, wirklich. Also mir geht's echt so voll. Ich guck dieses Ding an und denk, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es tut mir echt voll leid. Warum naja. Nicht? Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen. Was haben wir jetzt gesehen? Madrid, Marta Kostyuk, dass die sich da auf einmal durchtankt, wenn die mal wieder so einen Lauf hat, Emotionen mitnimmt. Könnte ja auch sein, ne?
Ja, könnte auch
oder
sein.
Oder Amanda Anisimova, warum nicht?
Aber
ja, das wäre ja dann was, was gerade so als Dark Horse bezeichnet wurde, obwohl es ja, das ja dann ist auch schon arrivierte Spielerin. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine Nummer 30 der Welt oder so gewinnen wird. Aber dieser erweiterte Kreis, ja, also dass da nicht die totale Dominanz von 1 oder 2 Spielerinnen im Moment gerade in dieser Saisonphase da ist, eröffnet natürlich auch diese Möglichkeit. Je nach Turnierverlauf.
Total. Also ne? Klar, also ich glaube, das klingt jetzt auch alles ein bisschen breiter, als es soll. Ne? Natürlich glaube ich, ist der Kreis, wenn man sich es dann genau anguckt von Leuten oder Spielerinnen in diesem Fall, wo man sagt, okay, die können es wirklich packen, wird der auch kleiner. Ne? Also ich glaube, wenn man da jetzt mal jede Person durchgeht und sagt, ne, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wird man da auch schnell Abstufungen finden und sagen, okay, der Kreis ist dann der Kreis der Spielerin, wo es sehr, sehr wahrscheinlich ist, der Kreis ist, wo ich es mir noch vorstellen kann, und dann wird es auch schwammig, ne? Aber ich bleibe trotzdem dabei, das ist auch, weil ich finde, auch das Draw von so, wie es verteilt ist, ich meine, sprang mich jetzt auch nicht sofort die absolute Todesstelle an oder die Ecke, wo ich gesagt habe, da wird es jetzt super easy. Vielleicht auch, weil noch so ein paar von den Qualifikantinnen fehlen. Die können, ne, wenn die drin sind, dann kann das ja auch noch mal ein bisschen Staub aufwirbeln, je nachdem, wie die Paarungen sind. Aber auch so bei den Top-Leuten, also ich meine, wenn man jetzt mal wirklich die Gesetzten durchgeht und deren Gegnerinnen, abgesehen jetzt von Iva Jovic, weiß ich nicht, wie viele da jetzt in der ersten Runde, na gut, Coco Gauff noch, jetzt so die ganz harte Ecke erwischt haben. Wo ich jetzt sage, oh, da ist eine dabei, die wird jetzt so direkt komplett mit Sicherheit aussortiert.
Nein,
Solche Dinge,
es
ne?
ist relativ ausgewogen, nur wenn wir so drüber sprechen, dann hat das die ganze Zeit, hat es so ein, nee, was heißt kritischen, so einen komischen Anschein. Ich glaube,
Nee,
andersherum. Das ist ja der
nee, um
normale.
Gottes Willen, so will ich es gar nicht
Ja,
verstanden
nein,
haben.
ich will
Ich
nur
finde das
gerade
Draw
sagen.
nicht langweilig oder nicht schlecht, um das will ich damit nicht sagen. Nur es ist halt wirklich extrem, ja, wirklich extrem offen, extrem glatt im Sinne von, es ist wirklich alles möglich. Und das ist ja auch etwas sehr Positives,
Wollte ich
weil
gerade
dann kann
sagen.
ja oft auch sein, dass dann gerade die zweite Runde extrem spannend wird. Weil du dann auf einmal so Sachen zusammenkommen hast, wo du denkst, oh, jetzt geht's los.
Ja, total. Also ich finde so ein ausgeglichenes Draw und gleichzeitig die Situation, dass man sagt, Mensch, also es sind schon vier, fünf Spielerinnen, die zum engeren Favoritenkreis gehören und hinten dran noch mal drei, die gar nicht Dark Horses sind, sondern Anisimova und Andreeva, die reiten da schon auf dem Schimmel auf die Anlage. Ja, Dark Horse ist eher weiter hinten. Also insofern, ich muss sagen, als ich die beiden Auslosungen, also Damen und Herren, heute gesehen habe, mir ging es so, als ich das Damendraw gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ich freue mich richtig auf Roland Garros, weil mir das wirklich eine Menge Abwechslung und eine Menge Spaß verspricht, dieses Damendraw. Ja, und nur um da mal so ein bisschen einzusteigen, also wenn alles immer so läuft, wie es so läuft, dann freue ich mich schon auf so ein Drittrunden-Match Iga Swiatek gegen Jelena Ostapenko. Ja, vergesst man nicht, Frau Ostapenko, ja, hat Roland Garros schon mal gewonnen. Ja.
Absolut.
Und es geht ja.
Ostapenko fliegt erste Runde gegen Seidel raus. Es tut mir leid, dass ich das als Verbandsvertreter sagen muss.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das ist ja für Ella Seidel echt irgendwie einerseits eine Scheißauslosung, eben, ne, weil es halt Ostapenko ist, aber andererseits auch so eine, die unglaublich Möglichkeiten eröffnet, sich direkt zum Anfang von so einem Turnier so richtig die Motivation und auch so richtig die Spielpraxis zu holen. Aber
Ja.
man weiß es nicht, ne? Das ist so eine Aufgabe, an der wirst du halt mit fliegenden Fahnen scheitern, je nachdem, wie Penko drauf ist, oder kannst halt richtig wachsen dran.
Ja, absolut. Und deswegen, vielleicht machen wir da gerade weiter, wenn man so auf die erste Runde guckt. Also das sind schon so ein paar, sowohl aus deutscher Sicht, eben hier Ella Seidel haben wir angesprochen gegen Ostapenko, dann mit dem Blick darauf, dass da der Sieger daraus die mögliche Drittrundengegnerin von Iga Swiatek sein könnte. Und geht dann eben weiter, wenn man sich hier anschaut, dass es Laura Siegemund in der ersten Runde gleich mal mit Naomi Osaka zu tun bekommt. Auch da alles möglich. Ja, also Sand ist nun, weiß Gott nicht, Naomi Osakas bester Belag. Und ja, Laura Siegemund ist, glaube ich, auf Sand aufgewachsen. Insofern gibt es hier aus deutscher Sicht durchaus Chancen, da gleich mal einen kleinen Upset herbeizuführen. Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, auch wenn Naomi Osaka zuletzt so ein bisschen ja wieder Boden unter den Füßen bekommen hat. Aber in Paris gegen Sigemund, ich glaube, die hätte sich auch ein leichteres Los gewünscht, Naomi Osaka, oder?
Ja, klar. Also, ich glaube, Osaka findet diese Auslosung sehr viel blöder als Siegemund.
Glaube ich auch.
Weil die wächst ja eher an sowas.
Gibt
Also,
es überhaupt eine Auslosung, die Sigemund nicht, die Sigemund wirklich blöd finden würde? Ich glaube, die schreckt vor nichts zurück, oder?
ich glaube, sie
Ja,
ist
ich glaube.
jemand. Ja.
Entschuldigung, ja, bitte.
Ich glaube, die Siegemund ist halt einfach wahnsinnig pragmatisch. Und ich glaube, die ist jemand, die findet in jeder Gegnerin irgendwas, woran sie dann denkt, okay, da setze ich jetzt an. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie Runden hat, die ihr lieber sind oder weniger lieb, aber ich glaube, die hat einfach so eine Einstellung, dass sie dann sagt, okay, egal wie blöd ich die Aufgabe jetzt finde, jetzt suche ich mir den Punkt, wo ich dir wehtun kann. Und ich glaube, da hat sie gegenüber Osaka den einen Vorteil. Osaka ist keine Spielerin, glaube ich, die so gerne gegen Leute spielt, die dir auf den Sack gehen. Und das ist ja das, was Laura Siegemund am allerbesten kann. Dir auf den Sack gehen, auf den Platz.
Ja, ich glaube auch, dass Siegemund das viel mehr als Herausforderung sieht. Und also was sie vielleicht eher nicht mag, ist gegen eine ganz unbekannte Gegnerin auf dem letzten Nebenplatz spielen oder so. Sondern die mag solche Matches.
Das
Und
stimmt.
die weiß ganz genau, wie sie sowas angehen muss. Und das geht ja auch manchmal grandios schief, aber es ist auch in ihrer Karriere schon verhältnismäßig oft und öfter als bei anderen Spielerinnen richtig gut gelaufen in solchen Matchups. Also die kann sowas richtig gut, gerade wenn sie auch noch frisch ist in der ersten Runde und in der zweiten Runde und so. Also wie gesagt, ich glaube, Naomi Osaka hat so einen Blick gehabt, als sie die Auslosung gesehen hat und vielleicht mit den Augen gerollt.
Ja. Wer sich vielleicht auch eine schönere Auslosung gewünscht hätte, ist Tatjana Maria. Die darf nämlich gleich gegen Elise Mertens ran. Und ich glaube, Elise Mertens ist so ziemlich so das, die solideste Erstrundenspielerin, oder? Die man so kennt.
Ja, so voll so der Benchmark, so, also macht ganz wenig falsch nur. Und das ist doof für Maria. Also brauche ich auch viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass das Spiel von Tatjana Maria Elise Mertens irgendwie bricht und deren Rhythmus so sehr bricht, dass da was gehen kann. Ich meine, kann alles immer passieren. Man weiß ja, wie Maria spielt und was da möglich ist. Aber ich glaube, das ist so auch in Paris und ist schwierig für sie. Ist ein blödes Los. Die ist echt sehr konstant, die Mertens.
Also haben wir
Aber
bisher
Elise.
anderthalb Deutsche in der zweiten Runde. Bisher, kommt gleich noch zueinander. Aber sorry, Henrike, du wolltest zu Elise Mertens noch was sagen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass halt bei Elise Mertens das Problem ist, dass sie alles das, was Maria kann, auch kann. Ne? Also Tatjana Maria lebt ja davon, Slice, dass die Leute ans Netz vorzwingt, sie zwingt zu volieren, ein bisschen um die Ecke zu denken. Und Elise Mertens ist eine verdammt gute Doppelspielerin. Eine äußerst gute Doppelspielerin. Das heißt, gegen sie funktioniert halt so mancher Trick, der gegen die, ich sag mal, Standard-Einzelakteurin, die vielleicht tendenziell sich eher im Mittel bis hinten an der Grundlinie aufhält, zieht da auch nicht so. Das heißt, für Maria ist dann der Ansatzpunkt auch noch kleiner, an dem sie oder der Hebel, den sie hat, halt einfach kleiner. Sehe ich auch. Also da habe ich auch gedacht, unangenehm.
Ja, also besetzt anderthalb, eine halbe Ella Seidel und
Laura
eine ganze
Siegemund.
Laura Siegemund. Dann haben wir noch in der unteren Hälfte, die Ella, haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben Tamara Gorpatsch, auch ein nicht so richtig tolles Los gegen Sara Sorribes-Tormo, die spanische Sandplatz. Wanderdüne, keine Ahnung. Da wird jetzt nichts Besseres sein. Auch kein so
Bei dir.
dankbares Los, oder?
Ja, das wird halt so ein Grundlinienabnutzungskampf werden.
Schön wird das
Ja,
nicht.
es Also gut, man kann in Anführungszeichen Schlimmeres bekommen, ist keine gesetzte Spielerin und so weiter, aber ist läuferisch gut, zäh, schwierig, schwierig. Kommt viel auch auf Tagesform an, aber ist Kopacz für mich nicht die Favoritin.
Ja.
Naja, ich meine, rein vom Head von der letzten Begegnung, da hat ja Korpatsch quasi gewonnen, in Anführungsstrichen, aber da musste Soribes Tormo aufgeben. Die haben sich nämlich in der Qualifikationsrunde der Madrid Open getroffen. Danach hat aber Soribes Tormo dann im Challenger in Spanien aufgedreht. Insofern würde ich das wie ihr sehen. Das war wahrscheinlich nur mal so ein kurzer Jieps.
Ja, und bleibt noch die gute Eva Lys. Die hat aus meiner Sicht ein machbares, soll ich sagen, dankbares Erstrundenmatch gegen Petra Matschinko aus Kroatien, aber würde dann, wenn alles so läuft, in der nächsten Runde auf die dem Rücktritt nahestehenden oder der Beendigung ihrer Karriere nahestehenden Sorana Kirstea treffen, die ja sowas von in Form ist. Aber wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, ihr macht es in eurer Beurteilung wie Eva Lys von Spiel zu Spiel denken. Und insofern, was meint ihr?
Ja, ich würde es genauso sehen wie du. Maschinko ist eins der besseren Lose, was so die deutsche Damenriege angeht. Ist machbar, wenn Eva Lys fit ist und ihre Qualitäten auf den Platz bringt. Aber Kirstea ist schwierig. Ist dann, also das ist dann direkt ein dickes Brett zu bohren und da könnte es auch dann schon zu Ende sein, befürchte ich.
Zumal Kirstea ja gegen Xenia Efremova anfangen muss, ihres Zeichens Französin. Also da gehst du dann auch gleich, sagen wir mal, eingemeindete Französin, da gehst du dann natürlich auch gleich durch die Feuertaufe. Ne? In Paris, Französin, junge Nachwuchsspielerin, Hoffnung, nicht ganz so schlecht unterwegs, also im Juniorinnenbereich. Da, wenn du die
Aber ich glaube,
besiegst.
so, mit sowas kommt Christian doch, glaube ich, auch ganz
Ja.
gut zurecht,
Ja,
oder? Die
klar, aber
nimmt doch
dann
sowas
bist.
auch gerne an, ne?
Das stimmt, aber dann bist du halt auch drin. Ne? Das meine ich damit.
Ja,
Das macht es dann für
ja.
Lies immer noch mal unangenehmer, weil dann hast du in Paris auch schon mal alles gesehen. Ne? So schlimmer kann es eh nicht werden.
Ja, das stimmt. Gut, die wird jetzt auf einem kleineren Court spielen, die wird jetzt kein Susanne Lenglen abbekommen, auch wenn sie Französin ist. Denn sowohl bei Herren
Das hat
als
die
auch Damen.
Franzosen noch nie davon
Nee.
abgehalten, verdammt unangenehmes
Total. Und
Publikum zu
sehr
sein.
laut zu sein.
Ich wollte gerade sagen, das kann sogar noch unangenehmer sein, glaube ich, auf einem kleinen Court draußen
Ja.
gegen eine Französin. Also, aber trotzdem, also ich glaube, dass Gestea eine ist, die sich durch sowas nicht einschüchtern lässt. Ganz im Gegenteil. Und wie ihr richtig gesagt habt, die ist gut in Form. Die dreht zum Karriereende hin nochmal richtig auf. Ich weiß gar nicht, die ist an 18 gesetzt. War, glaube ich, in der Karriere auch nicht so oft der Fall, oder?
Ja,
So, dass sie so hoch gesetzt
ich glaube,
war,
sie
wenn
war
überhaupt, ne?
einmal, ich glaube, sie war einmal irgendwie so an der 20 dran, also Weltranglistenposition
Okay,
20 und
ja.
so, aber dass sie im Grand Slam-Turnier so hoch gesetzt reingegangen ist, meine ich, vielleicht gab es
Ist
einmal.
die nicht auch eine der ältesten Top 20 Debütantinnen, wenn nicht sogar die älteste? Was habe ich denn da die Tage gelesen? Das gucke ich noch mal nach. Da will ich jetzt nur, dass die Statistik auch richtig ist.
Ja, das kann schon sein. Das kann
Ich meine, sowas
durchaus sein.
gelesen zu haben. Genau, hier. Kirstea wird mit 36 die älteste Spielerin, die ihr Top 20 Debüt macht.
Das ist
Ja.
das Herrliche am Tennis, dass es für alles eine Statistik gibt und du immer wieder die Chance hast, irgendwo immer die Beste oder der Beste zu sein. Weil irgendwas
Siehst du mal?
gab's, was noch nie jemand gemacht hat. Meine Frage an euch: Ich habe ja wieder das wunderschöne Vergnügen, ab Sonntag auf der Anlage zu sein. Und deswegen meine Lieblingsfrage an euch. Die untere Hälfte startet bei den Damen genauso wie bei den Herren auch. Welches Match soll ich mir denn am Sonntag oder am Montag, je nachdem, wie es aufgeteilt wird, aus der unteren Hälfte angucken?
Aus der unteren Hälfte.
So ein richtig schönes Erstrunden-Match.
Krejcikova gegen Baptiste.
Siehste mal, habe ich mir ein ganz dickes rotes Kreuz gemacht. Schwelle, wir denken gleich. Gott sei Dank habe ich dich heute angerufen, du bist mit dabei.
Okay.
Das hätte Manuel Neuer, hätte mir das nicht empfohlen. Enrique und dann Montag, Dienstag, obere Hälfte des Draws, ein Erstrundenmatch. Sollte
Wobei ich finde, da gibt's auch noch mehr, ne?
noch
Also
eins?
Paulini
Sag.
Jastremska zum
Ja, habe ich
Beispiel
mir auch
finde ich jetzt
Oh
auch
ja.
nicht so komplett
Oh ja,
doof.
Kurze Einschätzung von euch, Mensch, Paulini, natürlich schwer jetzt die Saison, ja, mit der ganzen Punkteverteidigung. Sie ist jetzt im Moment auch nicht so gut drauf und Jastremska ist auch in dem Fall alles andere als eine dankbare Erstrundengegnerin für eine Spielerin wie Paulini, die jetzt gerade so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, nach ihrer Form sucht. Naja, aber sie spielt halt nicht so brutal gut wie die letzten anderthalb Jahre, oder?
Nee.
Ja, also haben wir nicht eher alle gedacht, dass das schon früher kommen würde? Also ich sehe das jetzt gar nicht so tragisch. War mir irgendwo klar, dass sie eine Zeit lang auch vielleicht so ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt hat, wenn man das überhaupt kann. Also ich hoffe, ihr versteht mich da richtig. Sie war auf einem sehr hohen Level für ihre
Ja.
Möglichkeiten.
Ja.
Und dass das irgendwann dann mal wieder droppt, das war eigentlich klar. Bei ihr würde ich das aber, da würde ich immer, weil sie ja auch oft so positiv auf dem Platz rüberkommt, so das Positive sehen und mich da immer noch eher daran erfreuen, wie lange sie sich da in der absoluten Weltspitze in der Top Ten da halten konnte. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht.
Sehe ich auch so. Und dann Montag, Dienstag, obere Hälfte bei den Damen, Erstrunden-Matches. Also ich gucke bestimmt mal hier bei Siegemund gegen Osaka vorbei.
Würde ich auch tun. Ich könnte mir vorstellen, rein von dem Leistungspotenzial her, dass Iva Jovic gegen Alexandra Eala auch spannend sein kann.
Das
Aber
ist spannend. Auch da wird ja wieder die große Frage sein. Auf welchen Court legen die das? Weil alles, was irgendwie philippinisch ist, ich weiß nicht, wie viele Filipinos es in Paris gibt, aber bei den Australian Open war das ja eine grande Katastrophe. Die hätte auch vielleicht nicht den Center Court, aber zumindest mal den zweiten oder drittgrößten Court gefüllt, locker gefüllt. Stattdessen waren wirklich eine kilometerlange Schlange bei den Matches von Alexandra Eala. Naja, gut. Kommt mir gerade in den Kopf, habt ihr auch das Gefühl, dass natürlich, also ja, es ist die erste Philippinin, die erfolgreich Profi-Damen-Tennis spielt, aber habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass so ein bisschen noch sowas einhergeht mit so dieses Academy-Spielerin, die kommt aus der Academy von Rafa Nadal, dass das so ein Zugeffekt hat von Leuten, von Fans, dass die sagen, hey, wenn die aus der Academy vom Rafa kommt, dann bin ich da auch dafür.
Nee, also
Ne?
den hatte ich jetzt, ich persönlich nicht den Eindruck, aber.
Mir kam das manchmal, also gerade so in Australien kam mir das so vor, wenn du dich so umgeguckt hast,
Okay.
so dann, was die Leute so an Fanartikeln tragen, so ob es da
Ah.
so eine Verbundenheit gibt zu Spielerinnen und Spielern, die auch aus dieser Academy kommen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Ja gut, ich hatte den Eindruck nicht, aber ich bin ja jetzt nun auch keine Australierin und in Australien gewesen. Vielleicht
Nee.
ist das ja mit Grenzübertritt dann anders.
Das stimmt. Ja, kann sein. Ja. Ich gucke immer wieder gern bei Daria Kasatkina vorbei, die ja Australierin ist. Haha. Aber ich hatte mir noch angekreuzt, die hat ja letztes Jahr für ziemlich Aufsehen gesorgt, hier Loïs Boisson gegen Anna Kalinskaya. Das ist eigentlich ein ganz gutes Erstrundenmatch. Ich glaube, da gucke ich mal vorbei.
Ich weiß nicht, warum ich so auf Goff gegen Townsend gespannt bin.
Ja,
Weil
auch
ich
gut.
könnte mir vorstellen, dass Townsend da entweder richtig baden geht oder das echt eine knappe Partie wird. Da bin ich noch nicht so ganz entschlossen, was ich eher glaube, dass es wird, aber es hat mich sehr angesprungen, das Ding.
Ja, könnte ich mir eben beides genau in dieser Eindeutigkeit auch vorstellen, dass die mit ihrem Spiel und nach vorne gehen und all sowas Goff richtig nervt. Oder aber, dass sie komplett abgeschossen wird. Also ich finde das interessant. Das ist ein interessantes Match, ob selbst wenn also und ist auch wieder so ein Ding, so wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob Goff das so super findet als
Das
erste
habe ich
Runde.
nämlich auch gedacht, ob die sich da so
Ist
freut.
blöd zum Reinkommen.
Das ist
Also selbst wenn sie das gewinnt, finde ich, ist das so ein Match, wo sie über den Sieg hinaus nicht viel draus ziehen kann, so. Weil wahrscheinlich auch nicht viele andere Gegnerinnen gegen sie so spielen werden, wie Townsend das macht.
Ja, da bin ich bei euch. Seht ihr mal, habe ich
Da gibt es
schon.
übrigens, da gibt's dann übrigens bei den Herren mit Djokovic was ich fast so ähnlich ein bisschen sehe.
Da kommen wir auch gleich so in circa 2,5 bis 5 Minuten dazu. Ich habe jetzt hier schon mal 5 Kreuze gemacht von Spielen, Matches, die ich mir qua Auftrag von euch angucken werde. Aber ich kann euch natürlich nicht aus dem Damendraw entlassen, ohne von euch trotzdem einen Tipp zu verlangen, wer das Ding am Ende gewinnt. Gemein, gell?
Tja,
Tja.
das ist eine gute Frage.
Da schließt sich der Kreis. Das ist jetzt wirklich tippen, gell? Das ist nicht
Kann man
im
das nicht? Ja,
Brustton der
das
Überzeugung was
ist wirklich
abgeben.
Finger in die Luft halten und gucken, wie der Wind weht. Ja.
Ja, da kannst du.
Ich hatte ja wirklich gehofft, nach den Vorleistungen, dass sich Frau Pliskova durch die Qualifikation spielen würde. Und dann hätte ich hier gesagt, die jetzt in Paris, in ihrem Alter und so, jetzt klappt es. So Sachen, wo eigentlich eher der Daniel für zuständig ist, so als Tipp. Das hat sich ja jetzt leider erledigt. Die hat es, glaube ich, in der ersten oder ich glaube in der zweiten Runde der Quali verloren. Obwohl sie ja erstaunliche Leistungen eigentlich in den letzten Wochen wieder gezeigt haben. Aber vielleicht komme ich dann mit einer Landsfrau um die Ecke und sage Rolina Muchova, weil
Ui, okay.
ich das so gerne hätte,
Ja.
Ja, dass die ein großes Turnier gewinnt, weil ich die so gerne spielen sehe.
Das war jetzt
Die
auch
ist bei
mein Ansatz.
Rybakina. Die ist bei Rybakina im Viertel übrigens. Ist auch nicht ganz einfach, ne? Paolini, Andreeva, Rybakina sind da drin.
Ja, aber das zählt jetzt schon fast, also Schimmel geht da nicht mehr durch, das zählt fast schon als Dark Horse.
Ja,
Henrike.
wobei sie ja auch schon mal relativ
Ja,
weit gekommen ist in
das
Paris,
stimmt.
ne? Also, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen.
Das stimmt. Henrike, was sagst du?
Aber ich glaube, jetzt, wo ich so zugehört habe, ist das auch mein Ansatz, nicht zu sagen, wer ich glaube, dass es wird, weil dafür kann ich mich schlicht und ergreifend nicht entscheiden. Ich weiß es einfach nicht. Und dann geht man einfach die andere Route und nimmt Wunschkandidatin. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es Elena Svitolina so gönnen, dass sie das für sich hinbekommt, aber auch in Paris mit ihrem Mann und alles, dass ich sie nehme.
Ja.
Aber wie gesagt, einfach aus emotionalen Gründen, weil ich ihr es wirklich gönnen würde.
Total. Das ist wirklich so die Gänsehaut-Story und ähnlich verortet, Schwelli, wie die Pliskova-Nummer. Ich denke, beides sind Spielerinnen, wo man wirklich von großen Karrieren sprechen kann. Definitiv großen Karrieren. Und beide. Beide sind sie, kann man nicht direkt vergleichen, der Alexander Zverev des Damen-Tennis. Nein, man wird es ihnen beiden gönnen, dass sie es nochmal schaffen, weil Pliskova ist der Zug jetzt, zumindest was Roland Garros geht, abgefahren. Bei Svitolina liegen die Dinge anders. Sie kommt mit dem Rom-Titel strahlend nach Paris und da bin ich ganz bei dir, Henrik, und schließe mich dem an. Es wäre so schön und deswegen mache ich auch diesen Feel-Good-Tipp und sagt, sie schafft das. Interessant finde ich bei
Das klang jetzt voll nach Wetten, dass. Da wurde doch auch immer gefragt, schafft sie das oder was,
ja.
Schafft
sie das? Sollte sie es nicht
was schaffen. Sagt was sagt der Ted?
Ja, ja,
so Erinnerungs-
was sagt der Ted?
Ja. Oh, auch der Ted sagt, 68% meinen, sie schafft es. Ja. Sollte okay, sie es nicht gut. schaffen, was ist dein Wetteinsatz? Genau, so ging das immer bei Wetten, dass. Aber der andere Punkt ist, und das ist vielleicht auch ist so ein bisschen die Überleitung zu den Herren. Schwell, du hast es gerade angesprochen, Namen, die uns wirklich über lange Jahre begleitet haben, wie eben hier in dem Fall Svitolina oder eben Pliskova, die in der Quali gescheitert ist, haben wir auch bei den Herren. Ja, ich meine, dass ein Grigor Dimitrov, der noch, wie heißt es so schön, vor Jahresfrist 2-0 Satzführung vorne, 2-2 im dritten Satz gegen Sinner. Ja, und dann ich habe erst gedacht, oh Gott, der hat einen Herzinfarkt. Und als es dann die andere Seite war an der Brust, war ich zumindest erstmal froh, dass es kein Herzinfarkt ist. Aber der so bitterlich ausgeschieden ist in Wimbledon und jetzt brutal zurückgefallen ist aufgrund dieser Verletzung, hat es nicht geschafft, sich durch die Quali zu spielen. Ebenso ein Name, der früher Top-10-Spieler, der immer und gerade auf Sand auch gut war für ein Achtel, für ein Viertelfinale, bei kleineren Turnieren für ein Finale, für einen Sieg. David Goffin sagt ja. Au revoir, hat noch ein Match gewonnen in Paris, ist dann in der zweiten Runde Quali ausgeschieden. Stan Wawrinka hat eine Wildcard bekommen. Nee, hat nicht eine Wildcard, ist sogar noch ins Hauptfeld reingerutscht aufgrund seiner Weltranglistenplatzierung. Ja. Aber es sind eben eine ganze, ganze Menge von wirklich in Anführungsstrichen alten
Übrigens
Spielern.
Übrigens hat Korda rausgezogen. Also es wird auf jeden Fall einen Lucky Loser geben aus der Quali.
Ja. Aber was mir so auffällt, ist eben, dass jetzt gerade in Paris ist so eine ganze Phalanx an Spielerinnen und vor allen Dingen bei den Herren an Spielern, wo man sagt, Mensch, also ein Hauptfeld ohne Goffin, ohne Dimitrov, das hat man ja ewig nicht gesehen, aber so ist es halt nun mal, die Jungen rücken nach. Und insofern denke ich bei allen Statements, die es vorher gab, dass das Ganze ja eigentlich langweilig ist, weil es wird ja sowieso nur Jannik Sinner gewinnen. Ganz so langweilig, denke ich, wird Roland Garros nicht, denn es sind 2 Wochen, es sind 7 Matches, es ist Best of 5. Ja, kann ja nichts in alles, aber ich sag euch auch was. Ab Samstag hat es in Paris 30 Grad, dann geht es hoch auf 32 Grad. Zumindest mal bis nächsten Donnerstag ist der Weather Forecast auf 33 Grad. Und jetzt meine Frage, könnte das übel werden? So ein dritter Satz für einen Jannik Sinner oder ein vierter Satz für einen Jannik Sinner bei so hohen Temperaturen, denn das mag er nicht. Oder keine Gefahr?
Ist ja ganz offensichtlich eine Gefahr. Also das zeigen ja diverse Matches unter solchen Bedingungen in der jüngeren und auch etwas längeren Vergangenheit, dass er da, ich würde fast sagen, erstaunlich anfällig ist. Man muss aber eben auch sagen, er hat dann ganz oft diese Dinger auch noch gewonnen, dennoch.
Ja.
Und auch die Turniere dann dennoch gewonnen. Also von daher ist das irgendwo so ein bisschen mit eingepreist, kann alles passieren, aber heißt dann auch andersrum nicht so viel, weil die anderen Spieler da den Bock dann auch noch immer umstoßen müssen. Und das ist ihnen in den seltensten Fällen und zuletzt dann halt eben gar nicht gelungen. Ich fand die Aussagen von Medvedev in dem Zusammenhang, wie ziemlich oft, sehr interessant, der darüber sinniert hat in der Pressekonferenz nach einem verlorenen Match gegen Sinner, wie man gegen den spielen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Und er hat gesagt, dass es halt nur darüber geht, dass man das in eine physisch anspruchsvolle, langrellige Partie verwandelt. Und dass es dann ganz klar ist, dass auch unter den Bedingungen, die im Moment so was Bälle und all sowas angeht, herrschen, dass es dann für beide Spieler eine Angelegenheit wird, wo es an die an die physischen Grenzen geht. Dass da also beide leiden, und dass aber Sinner dann da eben auch leidet. Also ja, das kann eine Rolle spielen, aber ob ich würde mich anstelle der Gegnerschaft da nicht drauf verlassen, dass man nur aufs Thermometer guckt und sagt, ach, dann wird es ja heute klappen. Also Sinner leidet auch ganz gut und gewinnt dann trotzdem.
Ja, bin ich bei dir. Und übrigens ist jetzt auch zumindest mal sein Viertel jetzt nicht rein von der Papierform nicht wirklich herausfordernd, Enrico, oder?
Man darf sich ja die ehrliche Frage stellen, was Sinner gerade herausfordert, ne? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da nicht mehr viel übrig ist. Denn der Einzige, der in letzter Zeit, messbarer Zeit, ihn wenigstens noch beweisbar auf den Sack gehen konnte, ist nicht dabei. Das ist Carlos Alcaraz. Insofern wird das schwierig. Und wenn ich jetzt mal hier gucke, wo sind wir hier? Warte, ich muss hier einmal auf die Mitte schauen. Viertel? Nee, sorry.
Ben Shelton, der hat sich gerade in Hamburg mit Ruhm bekleckert. Na?
Total, da ein Tsitsipas auf jeden Fall, Kriegsbohr, Tiafoe, ein Bublik.
Nein. Und selbst wenn du,
Ja, also
selbst wenn
wir
du
können
ein
uns das,
Ins ja, können wir
wir
uns
können
eigentlich
uns das
sparen.
jetzt schwierig reden, ne, und
Nein,
sagen,
nein,
oh,
nein,
in der
nein.
ersten Runde gegen einen Franzosen und dann gegen einen argentinischen
Nein,
Sandplatzspezialisten und
nein,
dann gegen
nein.
Mote, oh
Und
je,
dann
und
könnte ein
dann
Matteo
Daderi
Berrettini, wer
oder
weiß
Berrettini oder was weiß ich. Hui, was ist das denn für eine Auslosung?
das?
Aber ey, es ist Sinner. Also,
Eben, und genau
was.
das ist
Ja?
das, was ich meinte, ne? Also ich sehe es einfach nicht. Ich meine, ich fände es mal spannend, sollte es so weit kommen, was passieren würde, wenn er im Halbfinale auf Medvedev trifft, der ja der Einzige war, der ihm so ein bisschen kürzlich mal den Schneid abkaufen konnte. Und Medvedev würde ich als trocken genug empfinden, das irgendwie noch wegzufädeln, aber so richtig fehlt mir auch dafür eigentlich die Vorstellung. Aber das finde ich
Da muss
zumindest
Medvedev auch
spannend.
erst hinkommen, ne?
Ja,
Also
das ist halt
das
auch
halte
der
ich für das
nächste Punkt.
Schwierigere irgendwo. So, ne? Dass dem irgendwann dann doch mal
Dass er keinen
am
Bock
sehr
hat.
heißen Tag oder so, ja, irgendwie die
Ja.
Lust oder die Luft oder was weiß ich auch. Also die Sandplatzsaison vom Medvedev war ja auch sehr kurios, muss man sagen, ne? Er ist mit einem 0-6-0-6 gegen Berrettini eingestiegen.
Stimmt.
Und hat sich dann noch in ungeahnte Höhen irgendwo
Ja, aber das
geschraubt
ist auch klassischer
für
Medvedev.
seine Sandplatzverhältnisse. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und also wie gesagt, ich würde es gerne sehen, weil ich auch Medvedev immer gerne spielen sehe und auch gegen Sinner würde ich ihn gerne sehen. Aber ich befürchte weniger, dass Sinner dann da nicht mehr im Turnier ist, als dass Medvedev da irgendwo zwischendurch stolpert.
Da bin ich bei euch und überhaupt, wenn man auf die erste Hälfte der Herrenauslosung guckt, dann und auf die zweite schon mit einem Auge, dann fällt es einem fast leichter zu sagen, dass die Musik in der unteren Hälfte spielt. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich in der oberen Hälfte allein schon aus deutscher Sicht zwei bemerkenswerte Partien. Beide haben sich sicherlich auch andere Gegner gewünscht. Der gute Daniel Altmaier kriegt es mit Felix Auger-Aliassime zu tun. Das ist natürlich sehr dankbar. Erste Runde gegen den an vier gesetzten. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn einer in Paris sowas gerne mal einem anderen in die Suppe spuckt, dann ist es Daniel Altmaier. Ne? Und wenn
Muss halt nur
einer
den
an.
Schläger in der Hand behalten und
Ja,
nicht ins Publikum kicken.
ja. Habt ihr das gesehen
Er
heute
hat sich ja
zufällig?
entschuldigt. Er hat sich ja
Ja,
jetzt.
also kurz Kontext für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Er hat sich geärgert, hat den Schläger auf den Boden gepfeffert, nochmal auf den Boden gepfeffert, hat dann dagegen getreten und dann flog der Schläger in hohen Bogen ins Publikum. Und ja, es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden. Er hat nur eine Verwarnung bekommen und ich sage nur, weil wenn man die Bilder sieht, es gibt eigentlich keinen Grund, ihn nicht dafür zu disqualifizieren. Ne? Also, er wird sich wieder beruhigen, aber wenn einer in Paris in der ersten Runde jemanden ärgern kann und dann auch noch genau eben jenen, nämlich Felix Auger-Aliassime, dann ist es Daniel Altmaier, denke ich. Insofern finde ich interessantes Erstrundenmatch mit einem, ja, man würde sagen, Upset-Potenzial aus deutscher Sicht, da man den Daniel Altmaier halt etwas näher verfolgt, wäre es gar nicht so der Riesen-Upset. Aber hey, wir sprechen über den an Nummer 4 gesetzten. Oder liege ich da komplett falsch? Wie seht ihr das?
Ja, sehe ich ähnlich, wobei ich Auger-Aliassime schon auch als ein relativ brutales Erstrundenlos empfinde. Auch wenn man selbst ein sehr, sehr guter Sandplatzspieler auf dem Niveau von Daniel Altmaier ist, hätte der sich vielleicht gewünscht, was anderes zu bekommen in der ersten Runde. Er kann da vielleicht noch besser mit umgehen als andere spielerisch und hat da seine Chancen vielleicht, aber ich finde schon, dass das liegt auch sehr in der Hand von Felix. Mhm. Also wenn der seine Leistung aufs Papier beziehungsweise auf die Asche bringt, boah, dann wird es aber schwierig. Dann wird es echt schwierig. Und dann ist es auch relativ normal, wenn Auger-Aliassime das gewinnt.
Klar, es ist ein richtiges Scheißlos, aber die Historie von Daniel Altmaier
in Paris wollte ich sagen. Nicht die schlechteste. Mit vielen Worten wollte ich das sagen.
Ist nicht die schlechteste. Insofern will ich ihm und wir ihm da vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Wer sich sicherlich auch was anderes gewünscht hätte als den an Nummer 9 gesetzten Alexander Bublik, ist der gute Jan-Lennard Struff. Also Struffi ist ja eigentlich bekannt dafür, richtig tolle Erstrundenauslosung bei Grand Slam Turnieren zu bekommen, aber der hätte es jetzt auch nicht sein müssen, oder, der Bublik?
Ja, es ist mal wieder Schwellis, sage ich schon. Siehst du, jetzt habe ich dich mit Struffi zusammengeworfen. Ja, es wird spät, Leute. Ja, Struffi hat halt mal wieder sein nicht vorhandenes Auslosungsglück mitgenommen und ist das nicht, ich meine, er hatte in letzter Zeit mehr Glück gehabt, aber das ist wieder so ein Klassiker für ihn, ne? Ja. Ich meine, es kann, glaube ich, ein spaßiges Match werden, weil ich schon sagen würde, dass Jan-Lennard Struff da jetzt nicht komplett untergehen muss.
Ich finde, es ist auch irgendwie stilistisch so interessant.
Genau, weil das meine ich damit. Ne?
Also ich glaube, Struff hat ja ganz viel da rein investiert, so praktisch jeden Schnörkel aus seinem Spiel rauszukicken über die Jahre und ganz konsequent und geradlinig einen aggressiven Stil zu verfolgen. Und Bublik ist irgendwo ja so der komplette Gegenteil. Also nicht, dass der nicht auch hart schlagen kann und geradlinig und all sowas und so und guten Aufschlag hat und so, aber ist halt ein ganz anderer Ansatz, daran zu gehen. Also von daher finde ich das auf jeden Fall ein super interessantes Spiel und auch der Bublik 2026 trotz aller Verbesserungen und so weiter ist ja immer noch, muss man immer gucken, mit welchem Bein der zuerst aufgestanden oder an den Platz betreten hat oder was auch immer ihn manchmal daran hindert, die absolute Topleistung zu bringen. Aber ja, wird auch schwierig.
Genau, beide schwierig. Struffi vielleicht sogar mit der leicht größeren Chance. Nicht nur von der Papierform her, sondern, keine Ahnung, 33 Grad in Paris. Publikum hat an dem Tag vielleicht keinen Bock. Tritt doch nochmal der alte Habitus zutage. Ja, dann ist das Feld, ja, dann ist das Feld aber weit offen.
Lange, davor lange Matches da drauf. Publik hat keinen Bock, hat zu lange in der Sonne gesessen oder irgendwas so halt. Weißt du? Aber, ja. Aber grundsätzlich schon wieder auch ein blödes Los. Guck mal, wir haben im Moment, glaube ich, ja, 4 Deutsche im Hauptfeld, also deutsche Herren im Hauptfeld. Hoffen darauf, dass mit Tom Gentsch vielleicht noch ein 5. dazukommt. Und 2 davon haben aber Top-10-Gesetzte, also Felix Auger-Aliassime 4 und Bublik 9 gesetzte Spieler als Gegner. Das ist halt nicht so eine dolle Auslosung. Ne? So, wobei man Zverev ja noch rausnehmen muss, weil er quasi seine eigene Verletzung ja gar nicht gegen Gesetzten kommen kann. Ne?
Ja.
Also das ist schon ein bisschen doof gelaufen wieder.
Schon hart. Zverev in der unteren Hälfte des Draws, klar, an Nummer 2 gesetzt, also ganz, ganz unten, sozusagen an Position 128, wenn man das dann oben runter durchnummeriert. Aber die zweite Hälfte, die hat es dann schon so ein bisschen in sich. Wenn man vielleicht die Deutschen erstmal abschließen und dann drauf eingehen. Also wir haben Alexander, ne, wir fangen mit Jannik Hanfmann an und dann von Zverev über die anderen Favoriten, so wie so ein Djokovic und so. Also Jannik Hanfmann spielt in der ersten Runde gegen Hamad Medjedovic. Hanfmann zuletzt in passabler Form, nicht unlösbar die Aufgabe, würde ich mal sagen.
Ja, gehe ich mit.
Nee, würde ich sagen, ist abgesehen von Zverev das offenste oder die beste Chance, eine zweite Runde zu erreichen.
Ja, die
Aber
dann aber
dann guck mal,
scheiße ist,
wer da.
ja.
Ja, genau. Darauf wollte ich gerade kommen. Aber guck mal, wer dann da in der zweiten Runde kommt und dann weißt du schon wieder Bescheid. Das ist nämlich ein gewisser Kaspar Ruud und das ist dann schon wieder so ein Los, was man gerade jetzt auch
Nicht braucht.
nicht unbedingt haben möchte.
Shelley, du bist so negativ. Wer hat denn was von der dritten Runde erzählt? Wir sind doch schon mal froh, wenn die über die erste Stufe hüpfen.
Nee, das wäre die zweite Runde, glaube ich, gegen Ruud
Ja,
schon,
das
wenn ich
meine
das
ich
richtig
ja.
sehe.
Das
Ach so,
Erreichen der
ja,
dritten Runde.
ach so, also du meinst
Ah,
ja, okay, ja.
davon reden wir doch gar nicht. Wir wollen
Für
erst mal
mich
in die
zählt
zweite kommen.
nur zweite Woche. Das ist Nein, Quatsch.
Verstehe ich ja.
Also ich finde ja, dass die erste Runde von Hanfmann ist offen und kann er schaffen, würde ich sagen, ist eine gute Auslosung. Danach wird es echt schwierig, sagen wir es mal so.
Ja.
Gemein. Und Henrique Alexander Zverev schafft es aber in eine zweite Runde, oder?
Ja, das
Ja.
sollte schon zu packen sein. Der
Sollte.
ist zwar gegen Benjamin Bonzi dran, der solide spielt, aber er müsste Zverev jetzt doch viel schief laufen, damit das nicht klappt. Also es wird mich jetzt
Das
doch wundern.
Gefährlichste an dem ist, dass er Franzose ist.
Ja,
Ja.
da in dem Falle,
Also.
und ich würde sagen, das schafft Zverev jetzt dann doch.
Okay. Und wenn wir gerade bei ihm sind, generell so seine Chancen fürs Turnier, zumindest jetzt mal in seiner unteren Hälfte. Henrike, was meinst du? Danach könnte Thomas Macher kommen oder Zizou Bergs, übrigens unangenehmer Gegner, Zizou Bergs, ja, als Belgier. In Paris, Mord Support und dieses Jahr auch recht gut unterwegs. Nicht gesetzt, ja, aber zumindest mal, keine Ahnung, auch bei 34 Grad einer, wo man eine Menge Körner lassen kann, wenn es blöd läuft, oder?
Ja, aber
Ja.
das finde ich fast schon das Unangenehmste, was für Zverev da kommen könnte. Weil wenn ich danach gehe, würde
Darf
ich
er wieder
sagen,
gegen Franzosen, gegen Hugo Humbert?
ja, aber Humbert kann er schlagen, hat er auch schon Khachanov, also wenn ich jetzt mal nur nach den
Ja.
Gesetzen gehe, und auch ein Arthur Fils, das hat er schon hinbekommen, Jiří Hečka, dann Fokina, dann Rafael Jodar. Oder auch ein Taylor Fritz, weiß ja, wann hat Taylor Fritz eigentlich das letzte Mal gespielt? Habe ja auch schon gefühlt, ist ja seit 12 Jahren nicht mehr dabei. Also klar, bei einem Zverev weißt du
Ja,
grundsätzlich nie,
da
aber
hat er dann aber Zverev geschlagen, ne?
ja, aber
Bevor.
trotzdem, ja, nee, ich weiß nicht. Also klar, gehen natürlich immer, aber so rein vom Gefühl würde ich jetzt sagen, das sollte eigentlich schon wegbügeln.
Ich glaube, ich bin echt negativ eingestellt heute, weil also ich sehe das echt auch das wieder schwierig. Also jetzt nicht Bonzi unbedingt, aber so Macher,
Okay.
Bergs,
Da gehe ich mit. Das wird
Humbert
unangenehm.
und Fis oder Khachanov, wenn die dann so weit gekommen sind und drin sind und so. Also ich find das durchaus anspruchsvoll.
Es ist anspruchsvoll und Schwelli, meine Frage an dich, ein Namen, über den Henrike gerade so ein bisschen so weggegangen ist. Rafael Jodar hat ja jetzt für großes Aufsehen erregend gesorgt. ist Henrique zu Recht drüber hinweggegangen, weil das ist ja jetzt Grand Slam und er muss erst mal zeigen, was er kann.
Ich bin in Bezug auf Zverev drüber hinweggegangen.
Naja, und ich hätte jetzt gesagt, pass mal auf, dass der nicht plötzlich im Halbfinale steht. Oder haben wir es hier mit dem typischen Übertreiben im Tennis zu tun? Da ist jetzt halt einer, ja, 19 Jahre, einer der Top-Youngster im Moment, aber der muss jetzt bei so einem Grand Slam-Turnier auch erstmal sehen, was es bedeutet, über Best of Five zu spielen. Schwelli, was hältst du von ihm?
Diese Frage kann ich doch erst nach diesem Turnier beantworten. Weil genau das ist ja die Frage. Also ja, den Vorleistungen nach könnte man annehmen, dass er durchaus weit kommen kann. Aber auch ja, das ist Grand Slam. Und das ist was anderes. Und auch ein Fonseca zum Beispiel hat da ja, ich will jetzt mal so sagen, so gemischte Erfahrungen bisher gehabt, weil er in ersten oder zweiten Runden Top-Leute rausgekloppt hat, als würde es kein Morgen geben. Und dann aber auch wieder so, naja, so relativ unspektakulär danach rausgegangen ist. Also das ist dann halt schon was anderes, so ein Grand Slam. Aber ich weiß bei Roda einfach noch nicht, wie schnell er oder wie seine Lernkurve da in dem Bereich ist, wie lange das dauert. Ne? Also das wird wirklich dieses Turnier bei ihm zeigen, weil es da für mich keine Erfahrungswerte bisher gibt.
Ja. Also es kann jetzt vielleicht nicht auf den Turniersieg, aber zumindest mal in dieser Hälfte schon sowas wie ein Dark Horse sein. Aber es ist schwer einzuschätzen. So, Grand Slam ist so unterschiedlich. Und du hast es angesprochen, auch ein Fonseca. Ist ja einer, den man sich immer ankreuzt und denkt, ja, vielleicht kommt da jetzt so, was heißt der Durchbruch und so. Aber auch ein Fonseca beispielsweise würde in der zweiten Runde auf einen Dino Prismic treffen. Ja, und das ist so ein richtiges, so, oh, danke, los. Ja, das kann auch richtig in die Hose gehen. Also, ja, ich bin bei euch, Alexander Zverev mit guten Chancen hier in seiner Hälfte ins Halbfinale vorzudrängen. Und dort trifft er nicht auf Novak Djokovic, oder? Ah, der Joker hat schon eine relativ brutale Auslosung erwischt im Hinblick auf seine Gesamtform und die wenigen Matches, die er gespielt hat. Also im Sinne von, ich kann mich da langsam reingrufen, ist, wenn es nach der Papierform hergeht, ist da nicht viel mit langsam reingrufen, oder?
Ich weiß nicht, Schwelli, wie du das siehst, aber ich finde, bei Novak Djokovic habe ich gerade so gar kein Gefühl, wie es überhaupt, also ob der überhaupt, es klingt brutal, ne? Und wahrscheinlich meine ich das viel zu schwarz, aber man muss sich bei ihm ja echt fragen, ob er es über die erste Runde packt. Ne? Gut, ein Petri Perikar ist jetzt vielleicht nicht der härteste Gegner, den er erwischen kann, aber auch definitiv nicht angenehm.
Der schlägt aber hart auf.
Ja, ich weiß es nicht, aber ich muss ehrlich sagen, bei Djokovic habe ich so gerade gar kein Gefühl dafür, wie ich den einschätzen soll.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, da hatte ich ja so ein bisschen die Parallele zu Goff in ihrer ersten Runde gezogen. Djokovic kann aus diesem Matchup, glaube ich, nicht viel ziehen. Wenn er da durchkommt, wird er auch nicht auf Leute treffen, die so aufschlagen wie Petri Perikar und so spielen. Es ist schlecht, um reinzukommen, weil der auch die ganze Zeit nur drauf hämmert und aufschlägt und macht und tut. Vor einigen Jahren hätte man ja noch vielleicht gesagt, ja, aber Djokovic, der kriegt das halt auch ohne richtige Vorbereitung und so, also Wettkampfvorbereitung gewuppt. Weiß ich nicht mehr, ob das immer so ist. Ich finde es jetzt auch psychologisch, ehrlich gesagt, relativ interessant, dass Alcaraz Wimbledon abgesagt hat.
Huch.
Was das für Djokovic bedeutet, ob Djokovic nicht eher jetzt so sieht oder denkt, mein Gott, in Wimbledon geht die Tür jetzt aber vielleicht noch mal ein bisschen weiter auf für mich. Um mich im Einzelnen zu holen.
Und deswegen der
Und
Fokus oder der 101-prozentige Einsatz in Paris gar nicht da ist?
ja, ich meine, dass der 101-prozentige Einsatz bei einem Novak Djokovic nicht da ist, ist vielleicht schwer vorzustellen, aber so für den Hinterkopf irgendwo, dass das gar nicht meine große Chance hier ist und dass ich vielleicht eher fit in die Rasensaison kommen sollte, weiß ich nicht. Also,
Das ist ein
er hat
interessanter
jetzt noch Viktor
Gedanke.
Troicki dazu genommen, in seinem Coaching-Staff. Also offensichtlich will er ja da irgendwie immer noch irgendwas verändern und verbessern und tun und machen und so. Das ist ja schon irgendwie ein Indiz dafür, dass er es jetzt nicht schon komplett dran gegeben hat auf irgendeine Art und Weise. Aber es ist wirklich, ich komme wieder darauf zurück, es ist ganz schwer einzuschätzen, wie weit er da kommen wird. Bei ihm mit den hohen Temperaturen im Vorgrückenalter und schwierig. Also ich sehe seine Chancen eher in Wimbledon als in Paris.
Ja, bin ich bei dir, wobei rein, sage ich mal so, von der Papierform bzw. von den Namen her, wäre es dem Turnier zu wünschen, dass wir eine dritte Runde zwischen Djokovic und Fonseca sehen. Ich glaube,
Ja,
das
natürlich.
wäre einfach
Natürlich.
ein tolles Matchup. Hier, blöde Buzzwords, alt gegen jung, aber so ist es halt nun mal. Und egal, wer von den beiden das dann zieht, der kommt dann gegen Casper Ruud. Das heißt, man hätte hier in Runde 3 und direkt darauf in Runde 4 wirklich zwei mega tolle Matches inmitten des Turniers. Ja, also da reden wir noch gar nicht mal hier irgendwie in Richtung Viertelfinale, sondern da sind wir wirklich noch Ende erster Woche, ja, beziehungsweise Anfang zweiter
Ja,
Woche.
aber guck mal, das könnten dann auch schon echt physisch anspruchsvolle Matches für Djokovic werden.
Total,
In
total.
so einer frühen Phase, ne? Und machen wir uns nichts vor. Also er ist ja, er sagt ja auch immer, er freut sich, dass er da noch mithalten kann und ins Halbfinale kommt oder ins Finale und so weiter. Aber letztendlich will er die Dinger gewinnen. Ne? Darum geht's ja. Und solche Auslosungen machen es nicht gerade einfacher, dieses ganz, ganz große Ziel
Ja.
nochmal ins Auge zu fassen.
Also insofern, wenn man mal so auf die Erstrundenmatches aus beiden Hälften des Draws guckt, ist ja eigentlich schon ziemlich klar, was man sich da so angucken muss. Ne? Also wenn man dann Karten, na, das wird wahrscheinlich schon auf dem Châtrier stattfinden, Djokovic gegen Ampadji Perricard, wobei rein tennistechnisch könnte es auch ziemlich langweilig werden. Viel Aufschlag und ein paar Fragezeichen hinter Djokovic. Aber in der Hälfte natürlich müssen wir drüber sprechen oder zumindest erwähnen. Arthur Fis gegen Stan Wawrinka. Tolles Match, glaube ich, für Stan nochmal. Letzte Mal in Paris. Dann gegen Franzosen. Er hätte sich vielleicht ein einfaches Los in Runde 1 gewünscht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine große Bühne bekommt, dieses Match, oder?
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, das ist dann fast wertiger für Wawrinka, der ja durchaus auch in diesem Jahr schon mehrfach gezeigt hat, dass er auch noch gut Tennis spielen kann. Aber so ein wahrscheinlich, er hat ja noch nicht verloren, ne? Also muss man auch mal sagen. Aber so ein Abschied auf einer ganz großen Bühne, wahrscheinlich auf dem Châtrier, fände ich schön.
Ja,
Einfach für ihn. Fände
ja.
ich auch schöner, als wenn er da jetzt so irgendwie ein offenes Match gegen irgendwen, gegen die 68 der Weltrangliste irgendwo verliert.
Ja.
So, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, und ich finde, es ist ein Matchup, wo er auch durchaus, was durchaus ihm Raum geben kann, auch noch mal zu glänzen. Also ein paar schöne Ballwechsel zu spielen und diese Sachen. Und dass das dann auch entsprechend gewürdigt
Also, du
wird.
meinst, er wird mal einen Rückhandwinner Longline schlagen oder so im Verlauf dieses
Auch die
Spiels?
Chancen bei Stan Wawrinka, dass er den so schön aus dem Oberkörper zieht, ist doch relativ groß. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand seine einhändige Rückhand ja auch fast immer schon ein bisschen sexier als die von Roger, ne? Weil sie halt diese Power hat.
Ja, viel.
Roger ist natürlich sehr filigran gewesen und alles, aber dieses wirklich sehr kräftige, sehr irgendwie rohe daran mochte ich immer.
Ja, also einschalten, Fernsehen. Ansonsten habe ich mir hinter einen Namen die Nummer 854 geschrieben, weil ich habe einmal nachgucken müssen. Thanasi Kokkinakis ist tatsächlich Weltranglistenplatz 854. Ich weiß gar nicht, ob der über ein Protected Ranking da reingekommen ist. Muss eigentlich, weil anders geht es ja gar nicht. Er spielt gegen Terence Atmane. Ich sag's nur deswegen, weil ich Kokkinakis eigentlich immer ganz gerne zuschaue und habe mich gefreut, den da drauf zu sehen.
Kokkinakis Atmane, ehrlich gesagt, könnte auch ein Spektakel werden, oder?
Ja, so, ja. Deswegen, ich habe es mir angeschaut und 854 hinten dran geschrieben.
Ja. Mit Zuschauern und ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, auch so ein bisschen mit Pfeil im Kopf und so. Und also.
Ja. Ja. Also in dieser
Aber mein
Hälfte,
Traummatch ist es trotzdem nicht, der ersten Runde.
Nee, welches ist es denn?
Ach, Entschuldigung, aber wenn man sich nicht darüber freut, dass Gael Monfils gegenüber
Ach
Gaston
so, ja,
seinen
ja.
Paris-Abschied feiert, dann hat man, glaube ich, Paris und Tennis nicht ganz verstanden.
Aber glaubst du, dass er gegen Gaston verliert?
Nein, der wird gewinnen.
Nö,
Gaston kann
aber
nix.
Ehrlich gesagt, ist mir ganz wumpe, wie es ausgeht. Wirklich, ich möchte einfach diese Stimmung, dieses Match und diese beiden starken Persönlichkeiten da unter gerne Pariser Nachthimmel auf dem Chatrier mit französischem Publikum sich halt die Bälle um die Ohren schlagen. Da ist mir der Rest egal.
Okay, ja.
Ich glaube schon, dass er natürlich hat er seine Chancen gegen Gaston und ich glaube auch, dass er ihn besiegen kann, aber das ist ja das Tolle an Gaston, dass der sich halt aber auch mit Händen und Füßen wehrt, ne?
Ja, aber dass er auch mitmacht, was Monfils da wahrscheinlich machen will. Ne? Er kann ja zum Glück nicht Monfils einfach vom Platz schießen und überpowern oder so, sondern er muss schon mitspielen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist natürlich irgendwo ideal für Monfils, würde ich sagen.
Ist wurscht, aber rein von der Stimmung her habe ich gedacht, ach großartig, das nehme ich mit.
Ja, das ist absolut fantastisch. Das wird wohl auf dem Chatrier stattfinden. Da wird wohl kein Weg dran vorbeiführen. Aber ist
also
auch
du
okay
kannst
so.
Es nicht in live gucken. Ne?
Och, es gibt immer Wege. Es gibt immer Wege. Wenn man wo rein will, dann kommt man da auch rein. Mal gucken, mal schauen. Ich werde mir trotzdem, so ich dann die Chance habe, das Erstrundenmatch von Rafael Chodá gegen Alexander Kovacevic mal reinziehen. Allein schon deswegen, weil man eben so einen Newcomer dann auch mal in live, denke ich, gesehen haben sollte. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal Carlos Alcaraz, das war auch in Paris, gesehen habe. Da war er ja, zwar schon bekannt, weil er da als Jüngster irgendwo ein ATP, was weiß ich, Turnier gewonnen oder einen Punkt geholt hatte oder wie auch immer. Aber als ich ihn da gesehen habe, und das war es noch vor Covid, glaube ich, weiß gar nicht genau, da habe ich schon gedacht, ach, herrje, da kommt was auf uns zu. Also das, ihr wisst das alle, wenn man Tennis live sieht, dann sieht man die Urgewalten einfach nochmal ganz, ganz anders, als es im Fernsehen der Fall ist. Und ich glaube, das, was wir bei den, also insbesondere im Herrentennis jetzt in den letzten 4, 5 Jahren gesehen haben, stellt halt auch nochmal unter Beweis, dass Tennis sich halt dann doch immer auch immer wieder weiterentwickelt, ja. Und natürlich für alle Ewigkeiten McEnroe und Borg und Becker und hast du nicht gesehen und Sampras und eben die Big 3 und. Aber wenn man sieht, mit was für einer Brachialgewalt eben diese jungen Spieler inzwischen die Vorhände übers Netz ballern, wobei Gewalt oder Power nicht alles ist, ist mir schon klar. Da muss man sagen, das ist wirklich irre. Also so ein Speed in diesen Schlägen, das hat man eben vor 10, 15 Jahren noch nicht gesehen. Und das ist jetzt keine Weiterentwicklung von Material. Ich glaube, bei den Schlägern hat sich da in den letzten 10 Jahren nicht mehr so viel getan, sondern ich weiß nicht, was da wirkt, dass die Jungs heute einfach da nochmal 10, 15 Stundenkilometer im Schnitt drauflegen. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Habt ihr noch einen Tipp?
Gaston Monfils hatten wir schon. Ja, so knallerig nicht mehr. Aber es gibt natürlich da immer so, was ich mal so unter Außenplatz Fight abhandeln würde. Sowas wie Cirundolo gegen Van de Sandschulp oder so. Also das
Oh,
schreit für
ja.
mich so nach
Fünf, sechs,
5 Sätzen
sieben, ja.
so auf dem Außenplatz halt.
Ja.
Oder Munar gegen Hurkacz.
Oh, ja.
Was so, 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 was so vom, was so vom Stil auch, ja, ich weiß nicht, kann man, ob das ein Vergnügen wird, aber es ist interessant halt. Oder auch Navone gegen Brooksby.
Das
So,
sind
solche Sachen. Echeverry gegen Borges, ey, das ist doch auch 5 Sätze, letztes Match angesetzt, irgendwo draußen.
Also das sind wirklich alles Matches aus der Feinkostabteilung von Galerie Lafayette. Das sehe ich schon. Das
Ja,
ist
ja.
also
Pablo
wunderbar.
Carreño Busta gegen Lehecka.
Ja,
Meine
da habe ich
Fresse.
auch gedacht. Gucken wir mal.
Ja, also ja, also mit drei Bier drin, ja,
Ja, dann, aber das ist ja der Punkt.
vielleicht.
Die musst du gucken, wenn du Sandplatztennis magst. Also wenn das dein Ding
Ja.
ist, dann, ich glaube, das ist sowas. Entweder du magst das oder es ist halt nicht dein Match. Weil dann wird es
Hier,
schnell grausam. Du musst
ich
dieses
bin der von der
Leiden,
Sandplatzgötter.
ja,
Deswegen, ja.
ebens. Aber man muss, glaube ich, dieses Leiden schon, dieses Hin und Her und ja, muss halt mitgehen wollen.
Gerne auch Tsitsipas Muller.
Da habe ich auch mich gefragt, ne? Weil da würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, greift dann dieses, er ist Franzose noch eher, weil Tsitsipas ja tendenziell durchaus einer ist, der sich davon entweder mal beeindrucken lässt oder überhaupt nicht. Je nach
War nicht das
Tagesform.
Zitat gegenüber dem Schiedsrichter, du bist Franzose, ihr seid alle total weird oder so, so in der Richtung? Ist doch mal bei irgendeinem. Nachdem Tsitsipas ja auch nicht einen unerheblichen Teil seiner Zeit schon in Frankreich bei Herrn Mouratoglou verbracht hat, fand ich das auch ein
Naja,
schönes
solange er
Zitat.
nicht
Aber
wie Medvedev dann noch irgendwie Münzen vor die
dann,
Füße.
aber vielleicht. Vielleicht hat ihm die Zeit bei Mouratoglou ja eben auch die Augen geöffnet, was Franzosen angeht. Ich weiß es nicht. Nein.
Ist Mouratoglou da das beste Beispiel?
Ich weiß es wirklich nicht.
Ich auch nicht. So tief bin ich in der Materie nicht drin.
Ansonsten habe ich mir noch ein kleines Sternchen gemacht an so Spieler. Das passiert einem ja immer mal wieder, dass man so einen Spieler eigentlich so gar nicht oder ganz wenig gesehen hat, aber ich kam jetzt irgendwie in Rom, beim Rumzeppen kam ich drauf, mal ein Match von Thiago Agustin Tirante mir anzuschauen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, ein Mensch, wenn der in Paris spielt und das tut er gegen einen Qualifikanten, steht also noch nicht fest, dann muss ich mir den mal leicht live
Vielleicht.
angucken. Leicht angetrunken, live angucken. Nein, muss ich mal machen. Unglaublichen Zug in der Vorhand drin. Und das ist jetzt so, das ist wirklich, ne, das ist nicht aus der Feinkostabteilung, sondern das ist irgendwie so aus dem
Ja, ich wollte
Spezialitätenregal.
jetzt, ich wollte jetzt gerade nämlich darauf kommen, wo meine Beispiele da gerade etwas belächelt wurden als irgendwelche Außenplatz. Dauerwurst, Eintopf-Matches oder kommst du jetzt mit Thiago Agustin Tirante an? Ja, okay.
Wobei, ich habe die
Aber.
überhaupt nicht be belächelt. Du hast die als Außenplatz-Blockbuster vermarktet und ich habe es einfach nur aufgenommen und habe vielleicht etwas sarkastisch bemerkt, dass das aus der Delikatessenabteilung von Galerie Lafayette ist, die einfach ein, ja, letzten Endes alles abdecken, was so ein 128er Feld zu bieten hat, und trotzdem kann es am Ende nur einer gewinnen, und ich glaube, es wird die erste Grand Slam-Vorschau sein. Wobei, nee, zu Rafas Zeiten habe ich mich auch fast nicht getraut, euch zu fragen, wer es gewinnt. Aber wollen wir das
Ich
jetzt
wollte
wirklich?
gerade sagen, das vergisst man, dass es
Ja.
mehr oder weniger gefühlt jahrzehntelang eigentlich nur einen gab.
Das stimmt. Also fällt es uns
Ja.
einfach, auch jetzt zu sagen, ja, Jannik Sinner gewinnt's. Ja, ist sogar.
Was heißt, es fällt leicht? Also, ich finde, es ist irgendwie ein bisschen unausweichlich gerade.
Ja.
Ich meine, ich lasse mich gerne hier argumentativ von was anderem überzeugen von euch, aber mir fällt gerade schwer, was anderes zu tippen.
Ich bin mathematisch nicht begabt und Wahrscheinlichkeitsrechnung und so ist sowieso ist alles nicht mein Ding. Also das einzige Argument, was mir einfällt, ist halt, auch ein Jannik Sinner wird irgendwann mal wieder ein Tennismatch verlieren, gar keine
Korrekt.
Frage. Und das kommt dann oft ganz unerwartet und Dinge drehen sich und wir hätten vor einiger Zeit auch absolut nicht gedacht, ich will jetzt Sinner nicht falsch verstehen, auf keinen Fall eine Verletzung hier andichten oder wünschen oder was weiß ich, aber wir hätten nicht gedacht, dass ein Carlos Alcaraz jetzt mal einfach zwei Grand Slams am Stück absagen muss. Also da passiert oder kann immer ganz, ganz viel passieren und es kann auch mal einfach schlechte Tage passieren oder ein anderer, der ganz, ganz überragend spielt und Sinner kommt nicht ganz auf seine 100% oder so. Aber ey, letztendlich wäre es eine Riesenüberraschung, wenn Jannik Sinner nicht am Ende dieses Turnier gewinnt. Wie soll man das anders beschreiben? Wenn man, muss man nur durch irgendeine App scrollen und gucken, was bei den letzten großen passieren immer
Ja,
passiert ist. Immer.
wenn die Bilanz von Zverev nicht so, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, desaströs, aber es war sie halt noch mal, die Bilanz von Zverev in den letzten Matches nicht so desaströs gewesen wäre, hätte, ja, dann könnte man so ein Ding aufspannen, dass man sagt, stellt euch vor, so ein Sonntagnachmittag und es ist auch noch heiß, ja, weil Zverev kann 5 Sätze. Ja, und dann kommt wieder so dieses, ist dann eine leichte überlegene Physis von einem Zverev vielleicht besser als beim Sinner und hätte, wäre, wenn. Aber die letzten Aufeinandertreffen waren so brutal einseitig, dass es schwerfällt, im Moment aus dem Ganzen hier was rauszuziehen, was es verhindern sollte.
Ja, finde ich absolut richtig. Also nur um das klarzustellen, Zverev hat über weite Teile dieses Jahres echt tolles Tennis
Ja.
gespielt und ich finde, die Verbesserung in seinem Spiel war selten so klar zu sehen wie in diesem Jahr und der Wille, etwas zu verändern es war auch ganz klar zu sehen, dass es für ihn auch möglich ist, technisch und taktisch etwas anders zu machen und dann besser zu spielen. Nur, jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, die direkten Duelle gegen Jannik Sinner waren dann sehr ernüchternd und zunehmend ernüchternder. Und zunehmend muss ich leider auch sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass Zverev da vom Kopf nicht in der Lage war, alles abzurufen, was er ansonsten abzurufen hatte. Also die ersten paar Spiele in, wo war's? War's Madrid? Ja, ne? Im Endspiel,
Du
wo er die
meinst das, ja.
einfachsten Volleys da irgendwie ins Ausgespielt hat und über Kopfball nicht richtig spielt und also das fand ich schon, das sah mir sehr nach Blockade im Kopf aus. Und ich hätte mir auch eher gewünscht, er verliert in Rom gegen irgendwen einfach 4-6, 4-6 und nicht mit Matchbällen und dann 0-6 im dritten.
Ja,
Das fand ich
das
irgendwie
war.
auch, das hat mich auch ein bisschen runtergezogen, so in meiner in meiner positiven Sichtweise der Möglichkeiten jetzt in Paris. Nebenbei weiß ich auch nicht, verstehe ich ehrlich gesagt, wo ich jetzt schon wieder in meiner Meckerphase bin. Ich höre jetzt aber auch gleich damit auf, warum er sich auf so Sachen einlässt und dann wieder über den Platz schimpft und irgendwelche Beefs im Internet mit dem Tennis-Channel anfängt. So, das Frage, also
ein Rückfall, das weiß ich nicht. In schlechte Zeiten.
Ja, ja.
Vielleicht hat die Pause jetzt ganz gut getan. Er hat der Hamburg abgesagt. Vielleicht hilft es ja mal, zwischendrin abzuschalten. Ich glaube, Alexander Zverev, wenn er es denn dann doch mal schafft, sagen ja alle immer, wenn, dann in Paris, weil sicherlich der Sand das Turnier die besten Voraussetzungen für ihn bietet. Es fällt schwer, daran zu glauben, dass es dieses Jahr geschehen soll, aber wenn es denn dann so wäre und wir das Turnier abschließen sollten mit Svitolina und Zverev, ja meine Güte, dann ist aber was los, sage ich euch, dann ist er... Keine Ahnung. Dann kann die WM kommen, ja? Also diese Fußball-WM. Dann haben sich meine 60 Anrufe gelohnt. Ja.
Dann müssen wir vielleicht gar nicht Weltmeister werden, sondern können nur Vize-Weltmeister werden und die Stimmung kippt trotzdem in Deutschland ins komplett Positive.
Total, ja. Was so ein Grand-Slam-Sieg ausmachen kann. Die Regierung regiert plötzlich aus einem Guss. Ja, nur ein weil
Autokorso
ein,
durch Hamburg. Ja.
Genau, ja, es gibt, gibt ein Autokorso und überhaupt. Und so, genügend Käse, französischen Käse erzählt für heute. Nein, es war wieder grandios. Ganz, ganz lieben Dank euch beiden. Danke, Schwelli, fürs Kommen in unseren Podcast. Dir viel
Gerne,
Spaß.
Gerne, es hat mir Spaß gemacht.
Dir viel Danke. Spaß mit deiner Community. Auf Facebook, Instagram, ihr kennt das, die Sandplatzgötter. Wenn ihr es nicht kennt, dann lernt es endlich kennen. Tolle Posts, tolle Informationen rund um das Turnier in Paris mit vielen wirklich guten Hinweisen, was sich lohnt anzuschauen, was sonst noch alles passiert. Also Schwelli und den Sandplatzgöttern einfach folgen auf Facebook und auf Instagram. Und dir, liebe Henrike, auch ganz lieben Dank.
Ja, gerne.
Und euch.
Ich meine, ich mache das wöchentlich.
Und euch viel Spaß. Wenn ihr mitmachen wollt bei unserem mega geilen, tollen Tippspiel, RGH, dann meldet euch noch an. Ihr könnt das noch tun bis Samstag. Da kommt dann der erste Tippaufruf. Findet ihr alles auch im Internet, auf Insta und für ein paar Verwegene, inklusive mir, noch auf X. Gerne mit Tippen, jede Menge Spaß haben. Wir haben euch ja jetzt gesagt, auf wen ihr in der ersten Runde tippen müsst. Und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz tolle French Open, ganz tolles Roland Garros mit tollen Matches, viel Sonnenschein aus Paris. Genießt es, macht es gut. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, alles Gute und tschüss, au revoir, wie der Franzose sagt. Tschüss,
au revoir.
Ja, tschüss Manuel Neuer, tschüss Oliver Baumann, tschüss Tennis-Politik-Fans.